Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RefLab.
Hey, 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 schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wir sind wieder ganz nahe an euch und eurem Hörtermin dran. Bei uns ist Montag. Wir nehmen diese Folge am Montagmorgen auf. Vielleicht hörst du uns jetzt am Mittwoch. Und was uns beschäftigt hat, besonders jetzt auch übers Wochenende, war mal wieder ein Thema, wo Kirchen, vor allem auch Freikirchen, in den Medien ganz schlecht weggekommen sind. Es geht um die Konversionstherapien, die verboten werden sollen, die angeblich aber auch gar nicht angeboten werden. Und es geht darum, wie sich die Freikirchen gegen schwere Vorwürfe der Schädlichkeit von solchen Konversionstherapien, auf die sie hinweisen würden, verteidigt haben. Das ist aber nicht der einzige Hintergrund. Also wir wollen hier nicht nur über die anderen sprechen, sondern die EKS, aber auch wichtige Vertreter aus der katholischen Kirche haben sich zur Halbierungsinitiative geäußert. Und da geht's nie lange, bis Vorwürfe kommen. Und das heißt, was mischt ihr euch in die Politik ein? Das ist überhaupt nicht eure Sache, macht einfach mal euren Job, das hat nichts mit Religion zu tun, haltet den Mund, feiert Gottesdienste und lasst die Politik Politik machen. Deswegen wollen wir heute zum Thema schlechte Presse für Jesus über die öffentliche Rolle von Kirche sprechen und da mal schauen, was sind so unsere Guidelines, woran orientieren wir uns, wenn es darum geht, was man als Vertreter von Kirche, was man als gläubiger Christ, aber auch eigentlich in der Öffentlichkeit als Message zu transportieren hat. Ich freue mich mega, dass wir wieder zusammen sind, Manu. Deine Ferien sind mir wahrscheinlich länger vorgekommen als dir.
Ja.
Hab mich super gefreut, dass wir uns heute wieder sehen. Wir haben uns schon beim Bahnhof getroffen. Erzähl doch kurz, wie war's?
Ja, das mache ich dann gleich mal zu meinem Halleluja an der Stelle. Ich habe eine wunderschöne Ferienwoche verbracht mit der Familie in den Bergen, mit reichlich Schnee. Die Woche davor hat es eigentlich durchgeschneit. Da hätte ich jetzt nicht in den Skiferien sein wollen, weil man da vor lauter Schnee nicht viel gesehen hat. Aber wir hatten mehrheitlich Sonnenschein und wunderbares Wetter, wunderbare Voraussetzungen für den Rest der Familie Ski zu fahren und für mich, der ich die Skier ja quasi vor einigen Jahren an den Nagel gehängt habe, hat die Woche ganz viele Gelegenheiten gebracht, Kaffee zu trinken, Bücher zu lesen, Spaziergänge und kleine Wanderungen zu machen. Und vor allem, und das würde ich jetzt mal hervorheben als eine kulinarische Kleinigkeit, die mir dann doch viel bedeutet, ich bin in meine Lieblingsbäckerei Hauerter im Adelboden gegangen und habe dort eine Mokka-Creme-Schnitte. Wer nicht weiß, was das ist so eine Schweizer Konfiserie-Spezialität. Also wenn du das nicht kennst, ein Grund mehr, in die Schweiz zu kommen und das mal zu versuchen, falls du anderswo zu Hause bist. Und diese Mokka-Creme-Schnitte, ich sag nur, das ist an und für sich schon ein Grund, nach Adelboden zu reisen, nur für diese Cremeschnitte. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag mindestens eine davon zu essen und ich habe mein Ziel also erreicht und übertroffen, weil ich an manchen Tagen zwei Stück gegessen habe. Die Dame hinter dem Tresen hat dann immer freundlich gefragt, ob sie das auf zwei Teller verteilen soll. Und ich habe gesagt, nee, könnt ihr auf einen machen. Das packe ich alles selber weg. Genau, also das ist mein konfiserietechnisches Halleluja.
In anderen Podcasts würde es jetzt heißen Werbung Ende.
Werbung Ende, ja genau.
Ja, Manu, wir brauchen gar keinen neuen Teaser oder Jingle oder was auch immer. Weil ich möchte heute auch beim Halleluja bleiben. Ich war nämlich gestern, also am Sonntag, mal wieder seit langer, langer Zeit bei einem Volkslauf. Du weißt, ich bin nicht so trainiert, wie ich das auch schon war. Und genau das hat diesen Volkslauf für mich so schön gemacht. Es war einfach ein Zehner in Bayern, flach, zweimal dieselbe Runde, tolle Stimmung, viele Leute. Und das, was für mich so toll war dran, ist, dass ich mal ohne irgendwie, weißt du, so eine Erwartung angetreten bin, dass ich mir gedacht habe, ich muss die und die Zeit laufen. Ich versuche schneller zu sein als dort oder dann und mich da total verausgabt habe. Und so habe ich die erste Runde wirklich ganz gemütlich gemacht und dann bei der zweiten ein bisschen Gas gegeben und hatte richtig Spaß, konnte das Publikum beobachten, habe die Läufer und Läuferinnen wahrgenommen und es war einfach so ein Glücksgefühl, mit so vielen Menschen unterwegs zu sein und zu laufen. Und ich habe mir gedacht, ja, also solange ich das so beibehalten kann, dass ich da nicht wieder super ehrgeizig und verkrampft werde, werde ich das jetzt noch ein paar Mal machen dieses Jahr.
Ja, mal schauen, ob dir das gelingt.
Ja.
Bei deiner ich sag mal, grenzpathologischen, kompetitiven Veranlagung, aber gut.
Ja. Du, übrigens, natürlich fragen Leute auch ab und zu mal wieder nach, wie steht's eigentlich so um Manus Fitness-Abo? Hat sich da was getan? Du wolltest ja so ein Fitness-Abo ja, lösen.
Ich bewege es noch wie Maria in meinem Herzen, aber es sieht gar nicht so schlecht aus, dass ich mich darauf, auf dieses Experiment mal einlasse.
Ja, also ich kann dir wirklich sagen, wenn du dein Herz trainieren willst, dann musst du keine Gedanken drin bewegen, sondern lieber dieses Fitness-Abo lösen und mitkommen. Ja, hey, komm, gehen wir rüber zum Thema der Woche. Wir haben viel zu besprechen heute.
Thema der Woche.
Ja, Manu, ich habe dir gesagt, wir müssen irgendwie über das Christentum, die Kirche in der Öffentlichkeit sprechen. Es ist ein Riesenfeld. Ich versuche es ein bisschen abzustecken. Das eine, das liegt auf der Hand, ist dieser Artikel, der bei Tamedia erschienen ist. Entweder verlassen queere Menschen die Gemeinschaft oder sie setzen alles daran, sich zu verändern, ist so eine Headline, die zum Thema Konversionstherapien ganz prominent vorkommt. Freikirchen wollen Homosexuelle heilen. Es gibt aber auch selbst, das wissen wir, in den Landeskirchen immer wieder das Gefühl, oh, wir werden ungerecht behandelt von den Medien, man nimmt uns viel zu streng wahr, gerade was Thema Missbrauch angeht, oder man spricht immer nur über Kirchenaustritte bei uns. Es gibt so eine kirchliche Empfindlichkeit in der Art und Weise, wie man das wahrnimmt, wie man von Medien rezipiert wird. Und da neben und dazu gibt es dann die große Frage, wie politisch darf eigentlich Kirche sein? Darf sie sich einmischen in politische Geschäfte? Gerade jetzt wieder aktuell mit der SRG-Halbierungsinitiative, wo sich die Landeskirchen positioniert haben, wo sie Stellung genommen haben. Und da kommt dann natürlich vor allem jetzt von den Befürwortern dieser Initiative der Vorwurf, was mischt ihr euch in Politik ein? Das ist nicht Sache der Kirche. Ihr habt nicht die Legitimation, da quasi mit einer Autorität eurer Mitglieder zu sprechen. Warum tut ihr das? Und dann, um noch einen obendrauf zu setzen, um das Feld abzustecken, aber auch ein Bedarf. Wir haben das ein bisschen diskutiert, als wir über dieses Silent Revival gesprochen haben, nach Orientierung, nach klaren Wertvorstellungen, nach Vermittlung klarer christlicher Inhalte, nicht nur im Glauben, auch in der Lebensführung, mit denen Kirche und Kirchen konfrontiert sind. Das scheint so ein bisschen die unübersichtliche, zum Teil auch widersprüchliche Gemengelage zu sein. Wo möchtest du anfangen?
Ja, ich meine, wir können mal starten bei dieser Berichterstattung zu den Konversionstherapien. Da ist ja ein Vorstoß politisch in der Vernehmlassung, diese Konversionstherapien schweizweit zu verbieten. Einzelne Kantone haben das schon durchgesetzt, ein Verbot solcher Therapien, und jetzt wird Anlauf genommen, um das einheitlich zu regeln und
also auf nationaler Ebene,
genau. Und in diesem Zusammenhang wurden dann natürlich die üblichen Verdächtigen quasi wieder interviewt, Freikirchenverband und so weiter, Leute, die oder Personen, Mediensprecher, Leute, die für diese vor allem eben evangelikal-freikirchliche Szene sprechen und die eben unter dem Verdacht stehen, solche Konversionstherapien Therapien anzubieten oder zumindest noch immer nicht restlos ausgemerzt zu haben. Und da gab es im Tagesanzeiger unter anderem gab es einen prominenten Bericht. Das ist jetzt aber ein Spezialfall, würde ich sagen, dieses Feldes, das du jetzt vorhin abgesteckt hast, weil hier geht es ja nicht so sehr darum, dass Kirchen, in diesem Fall Freikirchen, politische Vorstöße wagen oder in politische Angelegenheiten hineinreden, sondern eher umgekehrt darum, dass es von der SP und anderen politischen Vertretern Versuche gibt, eigentlich im Blick auf Freikirchen diese Konversionsverbote durchzusetzen. Also die Freikirchen sind jetzt hier umgekehrt quasi in der Pflicht, irgendwie Stellung zu nehmen, weil ein politischer Vorstoß ziemlich, nicht völlig exklusiv, aber ziemlich schwerpunktmäßig auf sie gemünzt ist.
Ja, also man muss vielleicht sagen, parteipolitisch, oder, unterstützen praktisch alle großen Parteien, abgesehen von der SVP, dieses Verbot. FDP ist ein bisschen gespalten. Das hat aber nicht inhaltliche Gründe jetzt vor allem, oder, sondern quasi die Frage, was darf eigentlich ein liberaler Rechtsstaat vorschreiben? Ja. Wo beginnt dann aber auch die Freiheit oder die vermeintliche Freiheit? Das ist eben genau die Diskussion des Individuums. Und du hast recht, oder? Auf der einen Seite ist das so ein Spezialthema, oder? Man könnte sich jetzt fragen, ja, ist das jetzt notwendig, dass wir hier dieses Thema aufgreifen? Aber es geht mir eben darum, dass ich glaube, dass das exemplarisch ist dafür, wie Kirchen und jetzt hier in diesem Fall Freikirchen kommunizieren, wenn sie in Frage gestellt werden, wenn sie auch Vorwürfen ausgesetzt sind. Weiß nicht, hast du diesen längeren Artikel, der bei Tamedia vorgekommen ist, also Konversionstherapien, Freikirchen wollen Homosexuelle heilen, hast du das gelesen?
Ja, auf jeden Fall.
Ausgangspunkt ist ja dort unter anderem, oder, die betroffene EVP-Politikerin oder vielleicht müsste man jetzt auch sagen Ex-EVP-Politikerin Lea Blattner, die berichtet, wie sie sich selbst verpflichtet gefühlt hat, sich von ihrer Homosexualität zu befreien. Und da wird jetzt die Frage gestellt, hat das System?
Ja.
Was ist dir aufgefallen bei diesem Artikel? Wie würdest du diese Ausgangslage mal aufnehmen und zusammenfassen?
Ja, ich fand, insgesamt fand ich in diesem Artikel die Leute, die von Freikirchenseite zur Sprache gekommen sind oder interviewt wurden, ich fand das einfach zuerst einmal unglücklich kommuniziert auch, wie es hat einen enorm defensiven Eindruck gemacht, wie jetzt Peter Schneeberger und der Markus Baumgartner, der Mediensprecher, wie sie argumentiert haben. Es hat für mich so einen grenzverzweifelten Eindruck gemacht. Man steht mit dem Rücken zur Wand und versucht dann an einer Stelle versucht man auf die Katholiken zu verweisen, so quasi schaut nicht zu uns, schaut woanders hin, da passieren auch ganz schlimme Dinge. Das mag durchaus sein, also dass es in katholischen Kirchen und Kreisen auch zahlreiche homophobe Einstellungen gibt und sicher auch Versuche, Homosexualität zu verteufeln und als Sünde oder sogar als dämonische Anfechtung zu verstehen und so. Das ist ziemlich unbestritten. Nur wenn man es nötig hat, darauf zu verweisen, um von sich selbst abzulenken, das fand ich sehr, sehr unglücklich. Und habe eigentlich ein bisschen vermisst, dass man die Geschichten auch, auf Englisch würde man sagen, to own something, also dass man das auch anerkennt, ja, es gibt diese Geschichten, weil die sind ja nicht, man kann ja die Leute jetzt nicht alle als Lügner oder als whatever pathologisieren, die aus diesen Kreisen kommen und erzählen, man hat aber mir meine Homosexualität nicht nur als Sünde bezeichnet, sondern versucht, mich irgendwie umzustimmen, umzupolen. Man hat mir Gesprächstherapien empfohlen, in denen versucht wurde, irgendwie heterosexuelle Empfindungen zu wecken oder noch, finde ich fast noch schlimmer oder ich finde es schlimmer. Und das ist mir selber in pfingstlich-charismatischen Gemeinden immer wieder begegnet, dass man Homosexualität eben als dämonischen Einfluss, als unreinen Geist dann sogar exorzistisch bearbeitet und so weiter. Das gibt es ja, es gibt diese Geschichten, es gibt diese Leute, die betroffen sind davon und die auch wirklich fürchterliche Stories zu erzählen haben, die traumatisch wirken, die große Probleme und hervorrufen bei den Betroffenen. Und wenn das in diesen Milieus passiert, dann müsste man sich doch damit anders auseinandersetzen und anerkennen, dass es diese Geschichten gibt und nicht sagen, wie das in dem Artikel dann in einem Interview vorkommt, so, mir sind keine Fälle bekannt oder es gibt Konversionstherapie, nach meinem Wissen gibt es das in den Freikirchen nicht. Also, das ist einfach eine Aussage, die in einer Art und Weise ein Phänomen dementiert oder kleinredet, dass es gerade eher den Verdacht weckt, dass hier etwas nicht koscher ist, weißt du? Also logisch, wenn du jetzt, ja, wenn du jetzt googelst nach Konversionstherapien in der Schweiz, und dann wirst du keine Einträge finden, keine Freikirche, keine Gemeinde bietet das an, quasi offiziell.
Ja, aber es wäre etwa so, oder wie wenn wir sagen würden, es gibt kein Problem mit Prostitution und Menschenhandel, weil es gibt ja nur Massagesalons.
Ja. Ja, genau.
Also ist völlig klar, die treten ja nicht auf als Konversionstherapeuten, ja, oder Therapeutinnen, sondern die treten auf als Coaches für Lebensführung, wird ja auch beschrieben im Artikel. Wir haben eine anonym gebliebene 26-jährige lesbische Frau, die in einer Pfingstgemeinde aktiv war, die im ICF aktiv war und die wirklich drastisch schildert, dass ganz klar ist, dass Homosexualität eine Sünde ist in diesen Gruppierungen, dass Menschen quasi implizit dazu gedrängt werden, das zu bearbeiten. Du hast das schon erwähnt mit den bösen Geistern, oder? Da heißt es, Zitat, dass auch wer sich scheiden lasse, Ehebruch begehe oder eine Sucht habe, sei in den Augen von vielen Freikirchenmitgliedern von bösen Geistern besetzt, die ihm oder ihr ausgetrieben werden müssen. Das ist schon ganz drastisch. Lea Blattner, die ja jetzt auf nationaler Ebene bekannt geworden ist, weil sie davon berichtet hat, wie sie in der EVP als engagiertes Mitglied Anfeindungen erlebt hat, ja, weil sie sich zu ihrer Homosexualität bekannt hat, sagt, dass sie sogar von Fällen weiß, und zwar von mehreren Fällen, die zum Suizid geführt haben. Menschen seien so stark durch ihre Gemeinde unter Druck gesetzt worden, dass sie keinen Ausweg mehr gesehen haben. Und diese Diskriminierung werde mit der Bibel legitimiert. Das sind ja wirklich ganz, ganz drastische Vorwürfe, oder? Und meine Frage ist jetzt, wie hast du es wahrgenommen, wie die Freikirchen, also es wurde ja der Dachverband der 20 freikirchlichen Bewegungen mit immerhin über 750 lokalen Gemeinden da angefragt. Das ist Peter Schneeberger, der Präsident von freikirchen.ch, und der sagt, also diese Konversionsmaßnahmen seien ein Thema, das ihm im freikirchlichen Gemeindealltag nicht begegnet ist. Ich meine, du selbst kennst den freikirchlichen Gemeindealltag auch. Hat er recht? Ist das vielleicht einfach eine aufgeplusterte Story? Stimmt das gar nicht? Sind das Einzelfälle?
Also, ich will ihm nicht unterstellen, hier irgendwie die Unwahrheit gesagt zu haben. Das kann gut sein, dass er das in diesem engeren Sinne, dass ihm das nicht begegnet ist oder dass er jetzt keine konkreten Fälle weiß, wo Leute eben explizit Konversionstherapie betreiben. Dass aber Freikirchen, evangelikale Kirchen, nicht nur sie, aber auch sie ein Milieu oder eine Kultur pflegen, in der Homosexuellen suggeriert wird, es ist falsch, wie ihr empfindet, es ist falsch, wie ihr gestrickt oder gewickelt seid, und dann auch Hoffnungen geweckt werden, dass Jesus sie befreit von dieser sündhaften Orientierung oder dass es jetzt in diesen geistlich aufgeladenen Subkulturen in der pfingstlich-charismatischen Szene, dass es quasi Gebete gibt, mit denen man diese dämonischen Anfechtungen loswerden kann und so weiter. Also ich finde, das ist schwer zu bestreiten. Und wenn man das nicht sieht, dann verschließt man irgendwie seine Augen auch vor der Realität. Und was mich einfach stört an dieser Art der Kommunikation ist, und auch an dem praktischen Umgang in solchen Gemeinden. Weißt du, ich würde gar nicht den Leuten unterstellen, schon gar nicht diesen Verantwortlichen in den Freikirchenverbänden und so weiter, dass sie eine doppelte Agenda pflegen und nach außen irgendwie versuchen, einen einigermaßen aufgeschlossenen Eindruck zu erwecken, während sie heimlich nach innen überzeugt sind, dass diese Leute dämonisch besessen sind und einen Exorzismus brauchen oder in jedem Fall durch geeignete seelsorgerliche Eingriffe umgepolt werden können. Ich glaube nicht, dass die Leute, die Verantwortlichen, das glauben, aber ich vermisse eigentlich eine Verantwortung für das, was auch in der Volksfrömmigkeit dieser Kirchen und Gemeinden an der Basis auch noch an wirklich, ich sage jetzt mal, an Restbeständen von ganz fürchterlichen Haltungen und Umgang mit homosexuellen, queeren Menschen überhaupt noch herumgeistert. Und da gibt es einiges. Und ich fände, das ist eigentlich eine verpasste Chance, dass man nicht sagt, wir müssen ja jetzt nicht auf irgendeine Agenda aufspringen. Das ist ja auch völlig indiskutabel, dass man jetzt plötzlich sich von diesen sogenannten traditionellen Familienwerten komplett verabschiedet und irgendwie auf eine woke Agenda aufspringt. Und so, das ist ja gar nicht der Punkt. Aber dass man sich mit der Geschichte befasst und der eigenen Geschichte und einen herzhaften Anlauf nimmt, um solche fürchterlichen, auch menschenverachtenden Einstellungen und Praktiken, die Homosexualität, Queerness dämonisieren, die das in einer Art und Weise, die einfach auch versuchen, das umzupolen und der Identität von Menschen nicht gerecht werden und so, dass man das nicht angeht, das finde ich eine verpasste Chance. Und diese defensive Kommunikationsstrategie wirkt auf mich ziemlich verzweifelt und weckt bei mir dann eher den Verdacht, dass da mehr im Busch ist, als man anzuerkennen bereit ist.
Ja, oder ich finde halt dieses Kommunikationsmuster so schwierig, oder? Dass es heißt, nein, wir wollen homosexuelle Menschen nicht diskriminieren, unsere Gottesdienste stehen ihnen offen, sie dürfen da auch hinkommen. Wenn es dann aber darum geht, dass Menschen Verantwortung in einer freikirchlichen Gemeinschaft übernehmen sollen, dann ist ganz schnell Schluss damit.
Oder? Ja, ja.
Dann heißt es, nein, wir wollen nur solche Leute, die auch tatsächlich unsere Werte leben, unsere theologische Ausrichtung mittragen. Ich glaube, das ist jetzt ein Statement vom ICF-Sprecher Michael Siebner. Oben heißt es aber auch von Schneeberger, wir leiten unsere Werte aus der Bibel ab und diese sieht ausschließlich Ehebeziehungen zwischen Frau und Mann vor. Und natürlich wollen sie nicht, dass jemand darunter leidet und über allem soll die Heilsfreude, die Heilsgewissheit stehen, dass Jesus gestorben ist für all unsere Sünden und wir darum nicht in die Hölle müssen, etc. Mhm. Aber Manu, sorry, es bleibt doch implizit tatsächlich so, also auch wenn ich jetzt diese offiziellen Statements lese, dass doch klar ist, jetzt theologisch für diese Vertreter, dass Homosexualität eine Sünde ist. Und dass es etwas ist, was Menschen auch überwinden können.
Ja, aber sind das nicht zwei verschiedene Dinge? Weißt du, kann man nicht sagen, wenn jetzt Menschen, und das gilt ja jetzt für den katholischen Glauben oder die katholische ethische Überzeugung ja offiziell ja auch, wenn Menschen zum Schluss kommen, dass aufgrund von Vorstellungen von Schöpfungsordnung, von Zuordnung von Mann und Frau und so weiter, dass eigentlich diese Familienidee Mann, Frau, Kinder, dass das das von Gott beabsichtigte Modell des menschlichen Zusammenlebens und der menschlichen Reproduktion und der menschlichen Generationenfolge, dass das gesetzt ist als normativ, wenn man zu dieser Überzeugung kommt und daraus ableitet, dass alternative Lebensentwürfe nicht gleichwertig sind oder zumindest oder sogar eben wirklich an den den Vorstellungen und Ordnungen Gottes vorbeigehen. Dann, wenn Leute zu dieser Überzeugung kommen, dann bringt es ja nicht viel, ihnen das jetzt ausreden zu wollen.
Warum?
Ja,
also zum Beispiel dem Rassisten erklären wir ja auch, dass er sich irrt. Wir sagen ja nicht, ja gut, das ist halt jetzt deine Haltung, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe weniger wert sind als Menschen mit heller Hautfarbe. Das bringt nichts, dass wir dir das jetzt ausreden. Das ist halt jetzt deine Wahrheit, versuchen wir irgendwie zusammenzuleben.
Ja, ich meine auch nicht, dass man nicht dagegen argumentieren soll.
Aha,
das
okay.
Passiert ja auch.
Gut, weißt gut.
Du, das, ja, ja, ja. Das, also ich meine, der Diskurs
dann,
ist
dann mach noch mal deinen Punkt. Ich habe dich wirklich so verstanden. Ich wollte dich jetzt nicht in eine Falle locken.
Nein. Du hast gesagt, es gibt Leute, die glauben, dass Homosexualität Sünde ist und dass man es verändern kann. Es gibt aber auch, es gibt ja auch in konservativ hochreligiösen Kreisen gibt es viele, die Homosexualität tatsächlich nicht oder Queerness tatsächlich nicht irgendwie als alternativen, gleichwertigen Lebensentwurf anerkennen können, sondern sagen, nein, diese Verbindung zwischen Mann und Frau ist etwas exklusiv, einzigartig, auch unter der Ordnung und dem Segen Gottes stehendes, die aber nicht sagen würden, dass Homosexualität veränderbar ist, weißt du, die dann zum Beispiel, das ist, ich würde sagen, der Konsens oder die Mehrheitsmeinung in konservativ hochreligiösen Kreisen geht inzwischen eher dahin,
okay,
dass man sagt, ja, Homosexualität ist nicht, nach unserem biblischen Verständnis, ist nicht eine legitime, alternative Lebensform, sondern geht eigentlich an den Schöpfungsabsichten Gottes vorbei, aber es ist auch nicht veränderbar. Es ist, man, auf beiden Strecken.
Aber weißt du, das ist jetzt interessant, dass du sagst, und ich finde, du machst da einen wichtigen Punkt. Nur Schneeberger sagt gegenüber Tamedia, dass er Homosexualität als eine Identitätsausrichtung verstehe, die teils veranlagt, teils durch Sozialisierung entstanden ist. Mhm. Und er verweist da auf eine diverse Studienlage, oder? Mein Punkt ist nur dabei dieser. Ich glaube, wir müssen wie zwei Fragen trennen, wenn du einverstanden bist.
Ja.
Das eine wäre so, darf es religiöse Gemeinschaften geben, in der Öffentlichkeit sichtbare religiöse Gemeinschaften, die eigene Regeln formulieren, wer bei ihnen eine geistliche Führungsverantwortung in der religiösen Gemeinschaft übernehmen darf oder nicht.
Mhm.
Also zum Beispiel bei Katholiken wären das dann, wenn wir das auf Priester beziehen würden, oder, wären das nur Männer und nur solche, die zölibatär leben.
Ja, wollte ich jetzt gerade sagen.
Das wäre jetzt genau da so das Beispiel. Jetzt könnte man sagen, bei gewissen Freikirchen, die hier vorkommen, betrifft ja nicht alle Freikirchen. Freikirchen sind ja zunächst mal nur eine Organisationsform, aber
ja, genau. Das ist auch wichtig,
diese Freikirchen, die jetzt hier vertreten werden, die würden dann sagen, ja, für uns geht das entweder mit Menschen, die zwar homosexuell empfinden, aber das nicht ausleben und glücklich monogam sind, oder mit Menschen, die im Bund der Ehe sind, so wie wir das verstehen, dass es in der Schöpfungsordnung Gottes angelegt ist.
Ja.
Warte, das wären ja da die Formen.
Ja.
Und wenn ich das jetzt noch auf die Reformierten ausziehen würde, dann würden die vielleicht sagen, ja, für uns geht das nur mit Personen, die nicht rassistisch oder was auch immer sind. Also die nicht unsere Werte quasi verletzen.
Mhm. Ja.
Jetzt, da würde ich sogar so weit gehen und sagen, kein Problem, das darf es geben, oder? In einer liberalen Gesellschaft darf es all das geben.
Ja, das hätte ich auch gesagt.
Völlig klar. Aber es ist für mich nochmal eine andere Frage, wie wir jetzt dieses Thema der Konversionstherapien selbst einordnen, oder? Weil wenn ich jetzt sage, ja, jetzt hat aber diese Gemeinschaft quasi die Idee, mindestens die implizite Idee, dass das ja nicht Gottes guter Ordnung entspricht und deswegen auch korrigiert werden kann. Und das vermitteln die jetzt auch in einem sehr starken Ausmaß, auch gegenüber Minderjährigen, auch gegenüber Menschen, die nicht im vollen Sinne urteilsfähig sind. Sie tun dies mit einer religiösen, mit einer geistlichen, mit einer spirituellen Autorität. Und da meine offene Frage, würde ich gerne mit dir diskutieren. Wie siehst du das? Muss auch das erlaubt sein? Weil da sagen sie jetzt zum Beispiel von freikirchen.ch, ja, da gilt eigentlich Therapiefreiheit. Es muss möglich sein, dass ein fachlich ausgebildeter Therapeut auf jemanden eingehen kann, der sich fragt, ob seine Identität noch zu ihm passt oder nicht.
Ja, ja. Würde ich auch grundsätzlich unterstützen. Die Frage ist hier nur, wir sind ja in einem ganz anderen Kontext auch darauf zu sprechen gekommen. Die Frage ist, unter welchem auch gesellschaftlichen, sozialen, gruppendynamischen Druck wird überhaupt ein solches Bedürfnis ausgebildet, jetzt nicht mehr homosexuell empfinden zu wollen. Wir haben darüber gesprochen in anderem Kontext, als wir über das Prinzip der Einvernehmlichkeit gesprochen haben und ich da ja mich sehr stark gemacht habe dafür, dass das Einvernehmlichkeitsprinzip nicht allzu weit trägt, weil es gerade bei Jungen, bei Teenager, gerade bei Mädchen soziale Vorgaben gibt und auch gruppendynamische Prozesse, die quasi suggerieren, du musst das gut finden, du musst das toll finden und dann geschehen Dinge einvernehmlich, einfach weil auch die soziale Drucklage entsprechend gelagert ist. Und jetzt hier könnte man auch sagen, wenn jemand Hilfe sucht bei einem Therapeuten, bei einer Seelsorgerin und sagt, ich leide unter meiner homosexuellen Identität oder meinen homosexuellen Empfindungen, was kann ich dagegen unternehmen? Dann kann man natürlich sagen, ja, dieses Bedürfnis ist geschützt durch die Therapiefreiheit und das ist ja auch ein selbstbestimmtes Anliegen, das Menschen einbringen. Es wird ihnen nicht vom Therapeut, der Therapeutin gesagt, du darfst nicht homosexuell sein und ich helfe dir, das zu ändern, sondern die Leute kommen mit diesem Wunsch. Nur kann man natürlich dann auch tiefer fragen, woher kommt denn dieses Bedürfnis, nicht mehr homosexuell sein zu wollen? Ja. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja dann sehr hoch, dass es eben damit zu tun hat, dass man sich in einem Milieu bewegt, wo das nicht anerkannt wird, wo man das aburteilt, wo man, also das ist ja eine, woher kommt das denn sonst?
Ja, Manu, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, oder? Und da würde ich einfach fragen, was bedeutet denn fachlich ausgebildet? Also in welchem Fach denn ausgebildet? Irgendwie in biblizistischer Theologie auf irgendeiner Bibelschule ausgebildet zum wahren Verständnis von Mann und Frau? Oder bedeutet das eine solide psychotherapeutische Ausbildung? Weil selbstverständlich finde ich, dass jeder Person in der Schweiz der Weg offen stehen muss, zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten zu gehen, wenn er homosexuell empfindet und sagt, ja, aber da komme ich in einen ganz großen Clinch mit meiner religiösen Überzeugung und ich weiß nicht, wie ich das in meiner Identität zusammenbringen soll. Total sinnvolle Frage. Geh in eine Therapie, mach das. Also wäre ich sofort dafür. Das ist für mich absolut unbestritten. Aber das will ja auch kein Mensch verbieten. Oder es geht ja darum, dass man diese Art von Therapie verbieten will, die dieses Weltbild schon übernommen hat. Also verstehst du, wie ich meine? Es geht ja nicht darum, dass man sagt, auch ein Mensch, der starke religiöse Überzeugungen hat und deswegen ein Problem hat, darf therapeutische Hilfe bekommen. Da wären wir ja alle dafür. Ja, ja. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber die Frage ist das Hilfe, wenn du das von jemandem kriegst, der selbst sagt, ja, ich sehe das halt auch so, dass das eine Sünde ist, ein großes Problem, aber Jesus kann dich davon befreien. Und wenn du betest, dann können diese Dämonen auch weggehen und ihre Macht verlieren.
Ja, ich sag, also.
Weil es sind für mich wirklich zwei total unterschiedliche Dinge. Oder beim einen Fall sprechen wir von einer Therapie, die darauf ausgelegt ist, deine eigene Selbstwirksamkeit und Freiheit letztendlich zu stärken, damit du wirklich so leben kannst, wie du leben möchtest. Das bedeutet dann aber auch, dass du die Ideologien, denen du vielleicht aufsitzt, die normativen Bilder, die du hast, dass du die auch hinterfragst. Und was anderes wäre ja, irgendwelche Praktiken zu lernen, wie du diese normativen religiösen Bilder aufrechterhalten kannst gegen die ganze Faktizität deines Lebens.
Ja. Klar, nur findet natürlich eine Therapie, eine Begleitung von Menschen ja beiderseits nie in einem ideologiefreien Setting statt, also in irgendwie auf einem neutralen Grund. Der Therapeut, die Therapeutin bringt bestimmte Überzeugungen mit, und selbst wenn man sagt, wir gestalten den Beratungsprozess ergebnisoffen, wenn der Ratsuchende, die Ratsuchende zum Schluss kommt, ich möchte aber mein Leben so und so leben, dann ist der Therapeut, die Therapeutin qua Professionalität eigentlich verpflichtet, wenn sie nicht zur Überzeugung kommt, dass das eine absolut destruktive, menschenverachtende Zielsetzung ist, dann ist sie verpflichtet, die Person zu unterstützen, dieses Beratungsziel zu erreichen. Weißt du, das kannst du dir ja in vielen anderen Fällen auch denken. Ich habe jetzt mehr dafür plädieren wollen, die impliziten Voraussetzungen solcher Zielsetzungen von Ratsuchenden auch halt mit zu reflektieren. Und wenn der Ratsuchende und die Therapeutin in einem Milieu sich bewegt, ja, genau, in dem Homosexualität, Queerness als sündhaft, als dämonisch, als nicht gleichwertig gilt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Gedanke gar nie im Raum steht, dass die Person ihre homosexuelle Identität auch annehmen und fröhlich damit leben könnte, weil beide schon unter der Voraussetzung sind, das geht so eigentlich nicht. Mein Plädoyer vorhin ging aber mehr dahin, dass eigentlich dieses Verbot von Konversionstherapien im Blick auf aktuelle Entwicklungen eher aus der Zeit gefallen ist. Ich glaube tatsächlich, wirklich, dass es in der Schweiz in evangelikal, charismatisch, freikirchlichen Kreisen nur noch ganz, ganz wenige Fälle gibt, in denen Gemeinden, Seelsorger, Coaches, BeraterInnen beauftragen oder anstellen, die solche Konversionstherapien überhaupt versuchen, weil auf weiten Strecken, also die Überzeugung, dass das nicht funktioniert, hat wirklich weite Kreise gezogen. Man hat das jahrzehntelang probiert. Ich kenne das, ich weiß, dass das stattgefunden hat. Ich habe das in meinem gemeindlichen Umfeld mitgekriegt, dass Leute Selbsthilfegruppen für Homosexuelle gemacht haben, in denen das Ziel eindeutig war, heterosexuelle Empfindungen hervorzubringen, und auch Zeugnisse, Lebensberichte geteilt wurden von Leuten, denen das gelungen ist. Also ich kenne auch solche Leute, die sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt im Rückblick sagen, die bisexuell veranlagt sind und es dann geschafft haben, sich als Männer auf eine Partnerin einzulassen, zu heiraten und Kinder zu haben und dann quasi diesem Bild der Hetero-Familie zu entsprechen und dann als scheinende Beispiele einer gelungenen Veränderung der sexuellen Ausrichtung propagiert wurden. Aber heute, glaube ich, die allermeisten Gemeindeverbände und Evangelikalen würden sagen, nein, das ist eine Identität, die sehr tief verankert ist, und Konversionsversuche scheitern mehrheitlich. Deshalb schwenkt man eher darauf um zu sagen, akzeptiere deine homosexuelle Orientierung und Identität, aber weil es nicht Gottes Absichten entspricht, versuche zölibatär zu leben. So, das ist eher die
Lehre. Und das ist so, also das klingt jetzt harmloser, finde ich, als es ist, oder?
Ich sage nicht, es ist harmlos, aber es ist halt, es fällt ja nicht unter das Thema Konversionstherapie, weißt
genau,
du?
Genau. Also dein Punkt ist ja nicht, dass du sagst, und das finde ich ganz wichtig, das jetzt hier festzuhalten, dass du sagst, das ist aber eine sinnvolle Art von Beratung. Sondern du würdest sagen, ja, Leute, das ist genau das, was wahrscheinlich im Moment in diesen Kreisen Mainstream ist. Und genau dem begegnen wir nicht mit einem Verbot von Konversionstherapien, oder? Das ist dein Punkt, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, genau.
Da gehe ich mit. Diesen Punkt sehe ich. Mein Problem ist das ganze Wording, das aus so einer medizinischen, psychologischen, psychiatrischen Terminologie rauskommt, oder? Also, dass man dann quasi von einer Therapiefreiheit spricht, die man da geltend machen will, dass man den ganz wichtigen Begriff der Seelsorge auch dafür verwendet, das ist natürlich für mich etwas, was ich nicht akzeptieren und nicht annehmen kann. Und ich versuche das mal ganz klar zu machen. Es ist für mich in einem liberalen Rechtsstaat klar, dass erwachsene, mündige Menschen sich mit wem auch immer sie wollen, über was auch immer sie wollen, unterhalten können, wenn es um ihr persönliches Leben geht. Mhm. Du kannst ganz falsche Entscheidungen treffen und das darfst du, das gehört zur Freiheit, die du hast.
Jo.
So. Aber diese Art von Gesprächen dann Therapie zu nennen oder Seelsorge zu nennen, finde ich untragbar. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn jemand ein gestörtes Körpergefühl hat und anorektisch ist, dann würden wir niemals sagen, dass eine Therapie so verstanden werden könnte, dass der Therapeut dieser Klientin hilft, zu akzeptieren, dass sie sich halt jetzt tothungern wird. Würden wir sagen, das kann nicht ein Therapieziel sein. Wir würden auch sagen, dass das keine Seelsorgebeziehung ist, die darauf hinauslaufen kann. Es gibt also schon Kriterien, wo wir sagen würden, da spielen auch Inhalte eine Rolle. Nämlich, wird diese Person ermächtigt dazu, freier zu sein in dem, was sie tut? Kann sie das, was sie möchte, besser steuern, als sie das vor dem Gespräch der Seelsorge, der Therapie konnte? Kann sie das, was ihre Problematik ist, in ihr Leben integrieren, so dass sie lebensfähiger wird als zuvor, etc., oder? Aber wir würden nicht sagen, anything goes und Therapieziele sind halt total unterschiedlich und jeder macht halt ein bisschen, was er will. Also eine Freiheit zu haben, sich mit wem man auch will, über was man auch will, zu unterhalten und dem die Autorität zu geben, die man möchte, die würde ich immer verteidigen. Ja. Als Liberaler. Aber man kann solchen Humbug dann nicht Seelsorge und schon gar nicht Therapie nennen.
Ja, da wäre ich jetzt nicht so schwarz-weiß, weil ich mir verschiedene, also, natürlich, zuerst gebe ich dir natürlich darin recht, es gibt ja Konstellationen, Veranlagungen, Verhaltensweisen, die nachweislich destruktiv sind und wo du als Therapeut eigentlich die Pflicht hast, da auch gegenzusteuern oder das auch auf den Tisch zu bringen und sagen, dass ich kann dir aber nicht helfen, diese Verhaltensweise fortzusetzen, weil du dir damit selber schadest. Das ist ähnlich wie ein Arzt, der einer, keine Ahnung, dir jemanden, der sich nur von McDonald's ernährt, auch sagen muss, ich muss dir jetzt sagen, dass mit dieser Ernährung bringst du dich um oder was auch immer. Das ist für mich klar, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Thema, das wir jetzt besprechen, von Homosexualität jetzt im Blick auf zum Beispiel auf die Zielsetzung, zölibatär zu leben, ob man das jetzt per se, wenn das ein Wunsch ist von einer Person, per se als destruktives Lebensziel abschreiben muss als Therapeuten sagen kann, da kann ich dir nicht beraten zur Seite stehen. Es kann auch ein Priester.
Okay, aber Manu, können wir die Unterscheidung wenigstens machen? Wenn du deswegen heterosexuell oder monogam, sagen wir enthaltsam leben möchtest, weil du das Gefühl hast, dass dir sonst eine Höllenstrafe droht oder sowas, dann würden wir sagen, das kann kein Therapieziel sein, oder?
Nein.
Da wärst du einverstanden.
Ja, absolut. Oder?
Und mein Problem ist dann diese Parallelisierung, wie Markus Baumgartner sie zum Beispiel vorgenommen hat, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, wenn ein Mann findet, er wolle eine Frau werden, ist das okay, aber wenn ein Homosexueller hetero werden möchte, soll das verboten werden?
Ja.
Da haben wir doch einfach einen Kurzschluss im Argument, der genau davon absieht, dass es darum geht, dass wir auf der einen Seite einen qualifizierten Prozess haben, der eine Identität, die jemand nicht leben kann, in die Wirklichkeit bringen will und das unterstützt, also quasi die Person darin stärkt, zu werden, wer sie eigentlich sein möchte, wer sie eigentlich ist. Und im anderen Fall haben wir doch nichts anderes als Dispositive, die helfen, das, was du eigentlich bist, das, was du eigentlich sein möchtest, in deiner Identität drin zu unterdrücken, zu negieren und zu klein zu halten.
Ja, ja, also der Vergleich. Und
also diese absolut. Dinge dann beide quasi Therapie nennen zu wollen,
ja, ja.
Das geht für mich wirklich nicht.
Das stimmt, da sind wir jetzt aber wieder zurück bei der Frage nach Kommersion, nach Umpolung. Und man muss sagen, der Vergleich, der hinkt auf beiden Seiten, weil es natürlich bei Transmenschen darum geht, eigentlich eine Kohärenzsteigerung zu erreichen, indem Menschen sagen, ich empfinde mich aber nicht geschlechtlich, nicht so, wie ich gelesen werde oder wie man es mir bei der Geburt zugeschrieben hat, sondern ich empfinde mich als Frau, auch wenn ich als Mann gelesen werde und männliche körperliche Merkmale aufweise, und dann zu sagen, ich kleide mich anders, ich verändere meinen Namen oder meine Pronomen oder ich nehme geschlechtsangleichende Eingriffe vor, dann ist das im Anliegen der Identität, die man selber erlebt, zu entsprechen und eigentlich die Kohärenz seines Selbst zu steigern, und bei Leuten, die homosexuell empfinden, zu versuchen, sie auf hetero umzuspuren. Das ist ja dann ein, da versucht man ja gerade der Identität dieses Menschen entgegenzuwirken. Also das, genau, sind zwei, das sind nicht äquivalente Vorgänge. Ich wollte nur zu diesem vorherigen Punkt sagen, wenn du das Beispiel eines Priesters nimmst, der in größter Glaubensüberzeugung und geistlicher Hingabe sein Amt ausübt und mit großer Überzeugung und einem vielleicht steilen Berufungsverständnis sagt, ich bin Priester und ich möchte diesen Vorgaben und diesen Ethos der katholischen Kirche auch von innen heraus mit eigener Überzeugung entsprechen, und der hadert jetzt mit, ja, seinen sexuellen Trieben oder mit seinen Wünschen und so weiter, und der sucht sich Beratung und sagt, ich möchte Hilfe in dieser Beratung erfahren, unter der Voraussetzung, dass ich an meinem Zölibatgelübde festhalten möchte, dann ist ein Therapeut meines Erachtens nicht per se dazu verpflichtet, ihm diesen zölibatären Lebensstil auszureden, sondern zu sagen, dann lasse ich mich ein auf diesen Wunsch dieses Menschen und versuche ihm zu helfen, mit dieser ethischen Vorgabe zu leben. Weißt du? Das würde ich bei einer Person.
Aber wir sind uns einig, oder, dass das etwas ganz, ganz anderes ist. Also, weißt du, mir geht es nur darum, und vielleicht können wir damit mal dieses erste Kapitel abschließen, weil wir müssen noch weiter zum anderen Thema. Ich hätte mir gewünscht, ich formuliere es mal so, ich hätte mir gewünscht, dass man jetzt von offizieller Seite betroffen darauf reagiert hätte, ernsthaft betroffen, und gesagt hätte, hey, wir nehmen das sehr ernst, dass da solche Schilderungen sind. Und das zeigt, dass wir vielleicht mit einem Verbot von Konversionstherapien, mit denen bei uns gar nicht geworben wird, vielleicht noch nicht am Ziel wären, sondern wir müssen genau hinschauen, welche Art von Beratung, welche Art von Unterstützung wird eigentlich bei uns angeboten und wie hilft das Menschen und wo müssen wir das überdenken und verbessern. Aber dann quasi mit einer Idee von Therapiefreiheit oder von einer Seelsorgefreiheit und einem Recht auf Seelsorge zu argumentieren, scheint für mich letztendlich nichts anderes zu sein als so ein autoritäres Rückzugsgefecht, das davon lebt, in dieser Welt ist alles erlaubt, außer sich an die göttlichen Gebote und an die Bibel zu halten, dann kommt der böse Feind und dann kriegt man Gegenwind.
Ja, ja.
Und das finde ich einfach eine Attitüde, die wirklich, wirklich demaskierend ist und die ich zutiefst verachte.
Ja, und ich glaube auch, dass er sich damit auch keinen Gefallen gemacht hat oder dass Organisationen, die sich so äußern, damit eigentlich mehr offenbaren, als sie möchten, weil das Statement natürlich auch von dieser typischen Kultur Kampfrhetorik geprägt ist oder das durchdrückt, dass man das Gefühl hat, ja, alles ist erlaubt, ein Mann kann eine Frau werden, eine Frau kann ein Mann werden, aber wenn einer sagt, ich möchte nicht mehr homosexuell leben, dann wird auf alle eingedroschen und dann und so, und das ist quasi so, so diese Polemik gegen die woke Agenda und so, die ist hier spürbar und ist auch ein Stück weit auch immer mehr unzeitgemäß, weil die letzten 2-3 Jahre ja das Pendel mächtig zurückschlägt in der westlichen Öffentlichkeit. Von daher, ich würde auch sagen, das ist diese, mit dieser Argumentation kommt man nicht weit und ich verstehe nicht, warum man nicht einsichtiger sagt, wir nehmen das ernst und machen es uns zur Aufgabe, wirklich menschenverachtende Restbestände in unseren Reihen möglichst auszumerzen, Leute aufzuklären und diese unmenschlichen Drucksituationen für queere Menschen auch abzubauen und stattdessen sich so defensiv, so wie ich kenne das Phänomen gar nicht bei uns und wenn es das gibt, dann ist es doch eigentlich nichts anderes als Menschen in anderen Milieus auch, die dann als Transmenschen leben wollen und so. Das ist alles, es ist einfach kommunikativ ungeschickt.
Ja, und ich finde, es lässt tief blicken.
Ja.
Manu, lass uns noch zum anderen Thema kommen, nämlich der Frage, welchen moralischen Anspruch Kirchen eigentlich haben können, wenn sie sich in der Öffentlichkeit äußern, aber auch, wo sie vielleicht eine Verantwortung haben für die Gesellschaft, aus ihrer Rolle heraus, sich auch politisch vernehmen zu lassen. Du weißt, es ist immer wieder umstritten, wenn sich Kirchen zu politischen Fragen klar äußern. Also ich meine jetzt nicht Sonntagsreden, wo wir sagen, dass wir Menschenrechte wichtig finden und Gerechtigkeit toll und die Schöpfung bewahren wollen, sondern wenn es wirklich um was Konkretes geht, dann kommt Gegenwind. Und zwar kommt da die Frage, ist das überhaupt legitim, dass ihr das macht? Warum zeigt ihr mit dem moralischen Zeigefinger auf andere? Das ist doch gar nicht eure Rolle. Feiert Gottesdienste, beerdigt Menschen, etc., begleitet sie in Krisensituationen, aber haltet euch da raus. Jetzt, mir ist die Frage zu trivial, ob Kirchen auch politisch sind, aber lass uns mal ein bisschen genauer hinschauen und quasi fragen, was ist eigentlich ein moralischer Anspruch, den Kirche haben kann? Und wo führt dieser Anspruch dazu, dass Kirchen auch in der Sphäre der Politik etwas sagen sollen? Hast du da eine feste Meinung oder findest du das was man von Fall zu Fall unterscheiden muss? Ich weiß, dass du dich selbst jetzt stark mit dem US-amerikanischen Raum und den Verhältnissen auseinandergesetzt hast. Aber was davon würdest du jetzt übertragen auf unsere Situation in der Schweiz, in Deutschland, in Westeuropa?
Ja, eben, das macht natürlich auch vorsichtig, wenn man schaut, wo das in den USA hingeführt hat. Also ich war immer ein großer Fan davon, auch die politischen Implikationen des christlichen Glaubens und des Evangeliums auch herauszustellen und nicht diesem Rückzug ins Private das Wort zu reden und zu sagen, ja, das ist eigentlich etwas, das behalten wir für uns, das pflegen wir in unseren vier Wänden, wir beten das Vaterunser und sind fromm, halten uns aber aus den Angelegenheiten dieser Welt heraus und so. Ich habe immer empfunden, dass das eigentlich ein Verrat am Evangelium und am Gedanken des Reiches Gottes ist.
Ja, nur kurz dazu, weil das war ja tatsächlich eine sehr wirkmächtige Strömung, jetzt gerade auch unter den Neolutheranern, auch zur Zeit vor und während des Zweiten Weltkrieges, wo sie quasi gesagt haben, ja, das sind zwei verschiedene Reiche, oder? Es gibt das weltliche Reich, es gibt das göttliche Reich und Gott duldet diese weltlichen Herrscher, also haben wir uns damit zu arrangieren, aber das ist nicht der Ort, wo das Evangelium wirkt, wo das Evangelium einen Anspruch hat. Dabei geht es um den Himmel, das ewige Leben, das Reich Gottes. Das sind aber zwei total getrennte Bereiche. Ja, ja. Das, meinst du, ist keine gute Lösung, oder?
Nein, finde ich, es ist auch meines Erachtens nicht lebbar und gleichzeitig eben sage ich das mit Vorsicht, wenn ich in die USA blicke, wo dann Kirche und Glaube in einer Art und Weise politisch instrumentalisiert wird und wo Kirche und Glaube mit staatlichen, politischen, parteipolitischen Interessen so vermählt werden, so untrennbar verbunden werden, dass es unausweichlich ist, eben Christentum mit einer bestimmten politischen Position zu identifizieren und dass dann eben auch wirklich versucht wird, quasi Reich Gottes zu bauen durch politische Einflussnahme, durch knallharte Machtpolitik. Und das ist es für mich auch nicht, weißt du. Also für mich ist klar, das Reich Gottes funktioniert nach anderen Prinzipien und es ist, wenn man von Macht spricht, dann funktioniert das Reich Gottes über die, über die Macht der Liebe, über die Macht des Gewinnens anderer Menschen und des Freiheitsgewinns und nicht dadurch, dass man versucht, einflussreiche Posten in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft mit den richtig gläubigen Leuten zu besetzen und dann seine Agenda durchzusetzen. Also das finde ich ganz
schrecklich. Auch das kennen wir ja ein bisschen in abgeschwächter Form. Also ich kenne jetzt keine christliche Partei, die quasi sagt, ja, wir wollen einen Gottesstaat einrichten jetzt in Westeuropa. Aber es gibt ja dieses Motiv, diese Idee vom Wächteramt, das die Kirche haben soll, von diesem prophetischen Wächteramt, wohinter ja letztlich eine Idee steckt, dass der Kirche eine besondere Rolle zukommt in der Gesellschaft, in der Politik, da quasi die Stimme zu erheben, wo etwas wirklich ganz entgleist, ganz schief geht, da müssen dann die Wächter Alarm schlagen. Das wäre ja eine etwas abgemilderte Form jetzt von einer politisch interventionsbereiten Kirche. Ich selbst mag diesen Gedanken überhaupt nicht vom prophetischen Wächteramt. Das hat damit zu tun, dass ich glaube, das hatte in seiner Entstehung schon eine Berechtigung. Also unter monarchischen Regentschaften. Ist das sinnvoll, dass jemand zum König geht und sagt, im Namen der Kirche von mir aus, ich finde das falsch, was du jetzt hier tust. Das ist okay. Aber in einer Demokratie, besonders jetzt in der Schweiz, in einer direkten Demokratie, die partizipativ ist, wo Menschen sich einbringen können, wo sie für ihre politischen Überzeugungen frei einstehen können, glaube ich, dass es sowas wie ein prophetisches Wächteramt kaum braucht.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es braucht es nicht nur so nicht, sondern was mir nicht gefällt an dieser Vorstellung der Kirche als prophetische Ruferin in der Wüste. Und oft wird das ja beklagt, die Kirchen haben ihre prophetische Stimme verloren und so. Was mir daran nicht gefällt, ist eigentlich der moralische Überlegenheitsgestus, der da oft mit verbaut ist, dass man das Gefühl hat, die Kirche hat die Aufgabe, als kritisches Gegenüber der Gesellschaft jetzt in die Missstände unserer Zeit hineinzusprechen. Und da finde ich, zwei Dinge schwierig, mindestens daran. Das eine ist, dass man völlig verkennt, dass Prophetie im Ersten Testament ganz wesentlich kritische Beanspruchung und Kritik nach innen gewesen ist. Ja. Die Propheten sind größtenteils, es gibt auch prophetische Worte gegen Ägypten und Assur und weiß ich was, aber die Hauptaufgabe biblischer Propheten war ja am Königshof selber, dem Volk Gottes selber, das Volk in Pflicht zu nehmen und die Missstände im Volk Gottes anzuprangern. Und das wird völlig verkannt. Und ich würde auch sagen, im Blick auf die Geschichte der Kirche gibt es ja allen Grund, auch mit sich selbst kritisch ins Gericht zu gehen. Denn welche historischen Beispiele gibt es denn dafür, dass die Kirche wirklich von außen Missstände der Gesellschaft angeprangert hat, erfolgreich zur Sprache gebracht hat, von denen sie nicht selber Teil war? Also Extrembeispiel da sprichst du was ganz Wichtiges an, oder? Was auch immer. Ja,
also ich glaube tatsächlich, das ist die Wirklichkeit, oder? Vor allem jetzt in modernen Gesellschaften noch viel mehr, dass die Kirche ja nicht neben dieser Gesellschaft steht, sondern Kirche in dieser Gesellschaft ist und sich darum auch in dieser Gesellschaft einzubringen hat. Ich würde halt ein bisschen unterscheiden da und bin gespannt, wie du das siehst, zwischen, ich sage jetzt mal, theologisch begründeten Interventionen. Mhm. Da wäre ich ja äußerst sparsam. Also weißt du, dass man quasi sagt, ja, aus theologischen Gründen sehen wir etwas ganz anders, als das jetzt hier zum Beispiel politisch diskutiert wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es das gibt. Aber da hätte ich dann schon den Anspruch, dass Kirchen versuchen, das in eine der Öffentlichkeit zugängige Sprache zu übersetzen. Mhm. Oder mindestens dafür offen sind. Also im Prinzip so, dass man versucht, so konkret wie möglich das zur Sprache zu bringen, was man an religiösen Überzeugungen und Intuitionen mitführt, wo man denkt, das ist wirklich wichtig für die Gemeinschaft, die wir sind, für die Gesellschaft, in der wir leben, für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und funktionieren. Der andere Punkt wäre dann aber auch, dass Kirchen ja auch Institutionen sind, die institutionelle Interessen haben. Also zum Teil haben sie handfeste Interessen für sich selbst. Also wenn es zum Beispiel um Kirchensteuern etc. geht, finde ich völlig legitim, dass sich Kirchen da auch politisch einmischen und einbringen und auch versuchen, ihre Argumente zu platzieren, wie das andere zivilgesellschaftliche Akteure auch tun. Mhm. Ich glaube, das ist unbestritten. Aber es gibt dann doch auch politische Themen, wo ich sagen würde, das gehört jetzt nicht in die DNA des Christentums, aber vielleicht tatsächlich in die DNA einer bestimmten Kirche oder Volkskirche. Also zum Beispiel dort, wo Demokratie geschwächt wird, würde ich sagen, müsste eine evangelisch reformierte Kirche sich zu Wort melden. Und zwar nicht, weil sie sagt, der liebe Gott hat die Demokratie vorgesehen als richtige Staatsform und ihr schwächt sie und das ist Gott ein Gräuel oder irgendwie sowas, sondern weil man sagt, hey, wir kommen selbst als Kirche in unserer institutionellen Geschichte aus einer Lerngeschichte heraus, wo wir gemerkt haben, wie wichtig demokratische Aushandlungs- und Vermittlungsprozesse sind, um in religiösem und sozialem Frieden zusammenzuleben hier. Wollen wir das wirklich riskieren? Weißt du, so?
Ja. Ja, aber das finde ich ein gutes Beispiel, weil hier die Kirche erstens selbstkritisch ihre eigene Geschichte mitreflektiert und weil sie im besten Falle irgendwo versucht, eine Alternative zu leben oder eine alternative Geschichte zu erzählen oder davon auch, das auch sichtbar macht, was demokratische Strukturen in ihren eigenen Reihen bedeuten kann. Und ich glaube, um das auf den Begriff zu bringen, ich glaube, die Kirche hat dort eine, was heißt eine Berechtigung, dort eine Glaubwürdigkeit als moralische Instanz, dort, wo sie selber nicht einfach Werte setzt und zwischen Gut und Böse unterscheidet und dann im schlimmsten Falle Menschen verurteilt, weil sie moralisch verwerflich seien oder so, sondern dort, wo sie selbst alternative Geschichten lebt. Weißt du, dort hat doch die Kirche Glaubwürdigkeit. Wenn Kirche auftritt mit dem Anliegen, wir müssen auch politisch, wir müssen den Sozialstaat leben, wir müssen für die Ausgestoßenen und die Vergessenen der Gesellschaft, die Qualität einer Gesellschaft und einer Demokratie misst sich daran, wie sie mit diesen Menschen umgeht. Dann hat die Kirche dort Glaubwürdigkeit, wenn man weiß, die Kirche ist aber selber im Umgang mit diesen Menschen aktiv. Da sind Leute auf der Straße, ich bringe das immer wieder als Beispiel für die Schweiz, weil das für mich so eingängig ist, da ist ein Pfarrer Sieber, der damals in den 70er, 80er Jahren nächteweise auf der Drogenszene im Platzspitz, offene Drogenszene, eiskalte Temperaturen, und der hat sich Nächte um die Ohren geschlagen mit diesen Menschen. Wenn so einer dafür eintritt, dass man die Leute nicht vergisst und sie unterstützt und ihnen politisch auch Rechte und Unterstützung zubilligt, dann hat er alle Glaubwürdigkeit. Und das Gleiche, nur um das noch, um den Bogen zurückzuschlagen, in Richtung unseres Einstiegsbeispiels. Das Gleiche gilt doch auch für Familienwerte und so weiter. Dass ich denke, wenn es Gemeinden und Kirchen gelingt, gute Geschichten zu erzählen von funktionierenden, gesunden Familien, in denen alle zum Zug kommen und in denen nicht irgendwelche repressiven Strukturen wiederholt werden, sondern in denen auch gesunde Verhältnisse herrschen, dann haben sie viel mehr Glaubwürdigkeit, als wenn sie nach außen irgendwie versuchen, im Kulturkampf gegen alternative Lebensentwürfe zu polemisieren, weißt du?
Also eigentlich so unter dem Strich bedeutet das, Kirche kann vor allem durch das politisch wirken, was ihre Mitglieder, die sich damit identifizieren, selbst leben.
Ja.
Und sie kann vom Wissen profitieren, dass diese Menschen auch angetrieben durch ihre Glaubensüberzeugungen erwerben, also indem sie sich engagieren, indem sie sich einsetzen für andere Menschen und da Erfahrungen einbringen können in politische Prozesse, die andere vielleicht so nicht aus der ersten Hand kennen. Mhm. Das scheint mir sehr plausibel zu sein. Da braucht man auch nicht, sage ich jetzt mal, einen großen theologischen, moralphilosophischen Überbau oder sowas, sondern da geht's wirklich drum, hey, ich habe das gesehen, das ist mir dabei aufgefallen, das ist wichtig, bitte vergesst das nicht, beachtet das. Ich glaube, das sind auch Argumente, die durchaus gehört werden, gerade zum Beispiel in Migrationsfragen, in einer anderen Zeit, wo es um die Drogenpolitik, die Organisation öffentlicher Plätze etc. ging. Das sind ganz wichtige Hintergründe. Ich glaube aber auch, dass es theologisch etwas gibt, was Kirche in die Gesellschaft einbringen kann, wenn sie sich traut. Und das ist so eine Haltung zu haben zum politischen, zum aktuellen Geschehen, die nicht in einem Defätismus, so quasi in einer es ist alles verloren Haltung aufgeht, sondern die eine Hoffnung hat für die Welt, indem sie sagt, ja, es sieht wirklich nicht gut aus. Also wir anerkennen, dass es nicht gut aussieht. Aber die Welt geht nicht in dem auf, was uns jetzt vor Augen ist, nicht in dem, was jetzt der Fall ist. Wir rechnen mit einer Wirklichkeit Gottes, mit einem Spielraum für etwas Überraschendes, was keiner vorhergesehen hat, was jetzt passieren kann.
Ja.
Und auf diese Hoffnung hin leben wir und wir lassen uns nicht erdrücken und entmutigen und vor allem gerade indem wir auch Gemeinden sind und uns gegenseitig stärken, haben wir da nochmal eine andere Kraft und Motivation.
Ja, das ist für mich vielleicht die entscheidendste Pointe, dass ich den Eindruck habe, wenn Kirche sich selbst versteht, einfach als moralische Instanz, die vorgibt, was richtig und falsch ist und dann prophetisch, kritisch in eine gottverlassene Gesellschaft hineinruft. Ich glaube, dann verfehlt sie eigentlich völlig, wer sie ist und wozu sie in dieser Welt ist, weil das, was du jetzt formuliert hast, ist für mich eigentlich im Kern des Evangeliums, dass es nicht einfach darum geht zu sagen, das ist moralisch richtig und das ist moralisch falsch. Wir leben ja in einer hochmoralisch aufgeladenen Gesellschaft, in der im Blick auf Ökologie, im Blick auf whatever you name it, es überall, je nach Milieu sind die Grenzziehungen anders ausgeprägt, aber die Moral ist allgegenwärtig, aber die Kirche könnte eigentlich aus diesem Evangelium heraus, aus diesem eingebunden sein in eine Geschichte, die eben über unseren Horizont hinausgeht, in eine Geschichte, die Gott mit einschließt, aus diesem heraus auch eine Motivation vermitteln oder zu sagen, wo die Kraft herkommt, auch anders zu leben. Weißt du? Oder die Kraft herkommt, moralisch finde ich immer, ist ein bisschen ein kontaminierter Begriff, aber die Kraft herkommt, Werte zu leben und sich selbst von mir aus auch einen Preis zu bezahlen für eine Überzeugung, die man hegt und so weiter. Die Kirche könnte darauf hinweisen, weil es aus der Kraft des Evangeliums herauskommt, die eine Geschichte erzählt, die nicht mit dieser Welt zu Ende geht.
Ja. Manu, am Sonntag wird in der Schweiz eine Abstimmung durchgeführt. Es geht um vier verschiedene eidgenössische Vorlagen. Die erste Vorlage ist die SRG-Initiative 200 Franken sind genug. Die Initiative will Radio- und Fernsehgebühr deutlich senken, von heute 335 auf 200 Franken pro Haushalt. Unternehmen sollen ganz von der Abgabe befreit werden. Kritiker warnen, dass der Service Public der SRG dadurch stark geschwächt würde. Soll sich die Kirche dazu verhalten oder nicht?
Ja, ich finde schon. Ich habe sogar selber einen Blogbeitrag angefangen, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn noch fertig kriege dazu. Aber ich finde das jetzt ganz eine wichtige Vorlage und würde sagen, man muss eigentlich, aber eben.
Klär kurz, warum.
Ja, ich finde es in der aktuellen Großwetterlage, auch mit Blick auf die USA, wo öffentlich-rechtliche Medien eigentlich quasi verdrängt wurden durch eine komplett parteipolitische Medienlandschaft, in der reiche, superreiche Milliardäre die Medien in der Hand haben und den Kurs prägen, und man merkt, dass die Medien zu einer unglaublichen Polarisierung der Gesellschaft beitragen. Da finde ich es umso wichtiger, eigentlich in unserem Land eine insofern unabhängige Medienlandschaft oder unabhängigen Journalismus zu unterstützen, der nicht von irgendwelchen Reichen und ihren Partikularinteressen gesteuert ist. Und da würde ich jetzt wirklich dem schweizerischen Radio und Fernsehen, dem Journalismus, der dort betrieben wird, wesentlich mehr Vertrauen schenken, als wenn man das zusammenschlägt und halbiert und dann schaut, welche reichen Menschen in unserem Land irgendeine Zeitung oder einen Fernsehsender kaufen können, um dann zu bestimmen, was da läuft. Also das finde ich sehr, sehr wichtig für eine differenzierte Meinungsbildung, weil die SRG, die Schweizer Radio und Fernsehen, sehen sich selbst verpflichtet, die Vielfalt in diesem Land, die politische, gesellschaftliche Vielfalt auch abzubilden.
Ja, ich habe da die genau gleiche Haltung dazu. Ich würde auch sagen, hier steht quasi das demokratische Spiel und nämlich das zentrale Element, nämlich das der Meinungsbildung selbst, ja, auf dem Spiel, und deswegen ja, gerne was dazu sagen. Zweitens, Individualbesteuerung. Hier geht es um die Frage, ob Ehepaare künftig getrennt besteuert werden sollen. Ziel ist, die sogenannte Heiratsstrafe im Steuersystem abzuschaffen, bei der verheiratete Paare teilweise höhere Steuern zahlen als Unverheiratete. Soll sich Kirche dazu äußern?
Die Frage ist immer, was heißt, also für mich ist die Sache hier nicht so klar. Ich muss auch ehrlich gesagt die Unterlagen noch eingehender studieren, weil je nachdem, mit wem ich diskutiert habe, wird das verschieden eingeschätzt. Ja, ich finde die Kirche, ich müsste zurückfragen, was meinst du mit, soll sich die Kirche dazu äußern? Soll sie eine klare Abstimmungsempfehlung ausgeben oder soll sie ein Argumentarium bereitstellen, mit dem sich gläubige ChristInnen eine eigene Meinung bilden können?
Ja, also ich wäre da so, ich würde sagen, die Kirche kann gerne sagen, dass sie findet, dass verheiratete Paare bei den Steuern nicht bestraft werden sollen. Aber wie man das löst, ob man das jetzt macht über quasi ein Artikel, der genau das behebt, oder ob man auf die Individualbesteuerung geht, das finde ich ist dann eine Detailfrage, die jeder und jede für sich selbst klären kann. Bargeldinitiative will Bargeld in der Verfassung verankern und sicherstellen, dass Münzen und Banknoten als Zahlungsmittel dauerhaft erhalten bleiben. Soll sich Kirche dazu äußern?
Ja. Ja. Im selben Sinne ein Argumentarium bereitstellen, vielleicht, ja, unter Bezugnahme auf das, was man als christliche Werte zu Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und so weiter erkannt hat. Aber ich finde es an dieser Stelle, das ist für mich dann nur dreimal über Bande wirklich christlich jetzt begründbar, weißt du,
ja. Ja, ich finde, es gibt so einen Punkt, aber den haben auch die Gegner dieser Initiative auf dem Schirm, dass es darum geht, dass gerade für Menschen, die jetzt nicht mit digitalen Zahlungsmitteln unterwegs sind, die Teilhabe an der Öffentlichkeit gewahrt bleiben muss, oder? Aber da finde ich jetzt wirklich, ja, also da braucht es viel Fantasie, um zu sagen, da muss sich Kirche insgesamt äußern. Klimafonds-Initiative, das ist die letzte, Manu, bitte ganz kurz. Hier wird vorgeschlagen, einen staatlichen Fonds für Klima- und Energiewende-Investitionen einzurichten, der mit mehreren Milliarden Franken pro Jahr ausgestattet werden soll. Soll sich Kirche, die sich ja die Bewahrung der Schöpfung auf die Fahne schreibt, dazu was sagen?
Ich würde sagen ja, gerade weil im Moment vielerorts Bemühungen rückabgewickelt werden, die Klimakrise ernst zu nehmen und darauf auch wirtschaftlich und politisch zu reagieren.
Ich sage nein, weil wie wir dieses Anliegen verfolgen und wie dieses Geld generiert und verteilt wird, nochmal eine ganz andere Frage ist als die der Absicht. Aber schön, dass wir uns in einem Punkt ganz uneinig waren. Ich habe noch was ganz Kleines nachzutragen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge, wo Manu und ich über Silent Revival gesprochen haben? Dieses Thema hat auch Michelle Graf wieder aufgegriffen in ihrem Podcast. Der Podcast heißt Reflex und sie hat zwei spannende Gäste dazu eingeladen, nämlich Christian Walti, ihr kennt ihn vielleicht als Pfarrer vom Großmünster in Zürich, und den Theologen Michael Zachwey, und die haben ein ganz interessantes Gespräch über Silent Revival unter dem Titel Renn, junge Menschen, und jetzt die Kirchentüren eingeführt. Herzliche Hörer Empfehlung. Der Podcast heißt Reflex. Ihr findet ihn überall, wo ihr auch sonst Podcast hört, oder auf www.eks-ers.ch. Manu, das war eine lange Folge, eine intensive Folge. Du musst gleich weiter an die nächste Sitzung. Ich wünsche dir eine gute Woche. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Und natürlich freuen wir uns immer über Feedback, Mails, wie ihr das einschätzt. Vielleicht jetzt weniger, wenn es irgendwie geht über das Thema, ob Homosexualität biblisch erlaubt oder verboten ist. Aber gerne dazu, welche Rolle und welche Aufgabe Kirche in diesen Themen zukommt, wie sie Menschen helfen und begleiten und unterstützen soll und welche Art von politischer Orientierung ihr euch wünscht und richtig findet. Pürt euch Gott. Tschüss zusammen.
Tschüss. RefLab.